Mein Thema heute Morgen lautet die Zielvorstellung Gottes mit uns. Galater 5, einen Vers, den Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also ohne den Geist Gottes läuft hier gar nichts. Und das bedeutet, jeder von uns, gehe ich von aus, hat schon mal irgendwie den Geist Gottes kennengelernt oder zumindest gespürt. Denn wir kommen ja nicht hier einfach zusammen, weil wir heute nichts anderes zu tun haben, sondern wir sind ja gekommen, weil der Geist Gottes uns ja gesagt hat, Weiße, geh mal Sonntag zum Gottesdienst. Warst schon lange nicht da, kannst dich ja mal sehen lassen. Das kommt nicht aus uns, da ist eine Kraft, die uns zieht. Und das ist das Erstaunliche und das Schöne, dass der Mensch, der Jesus erkannt hat, durch den Geist Gottes das nur erkennen kann. Ich kann einem ungläubigen Menschen eine Bibel in die Hand drücken und sag, lies mal durch. Und wenn der sagt, ich will nur die Fehler suchen, die da drin sind, oder die Widersprüche, wird er nichts, aber auch absolut nichts begreifen. Wenn er aber die Bibel lesen will und sagt sich, ich möchte die Wahrheit erkennen, wird, und das ist das Wunder, der Geist Gottes ihn leiten. Und dann bekehrt er sich. Oder er kommt zum Nachdenken. Sehen Sie, und das auch mit dem Gebet und mit unserer ganzen Nachfolge. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns ein Fürsprecher ist, der Tröster, wie der Herr Jesus das sagt. Ich werde euch einen Tröster schicken, wenn ich gegangen bin und gen Himmel gefahren bin, der euch trösten wird. Ja, wir brauchen heute keinen Trost. Wir brauchen immer Trost, du und ich, weil wir nämlich so verwundbar sind. Ja, wir sind verwundbar. Oh ja. Ein schiefes Wort und wir haben schon gedacht, meine Zeit, ich hau jetzt lieber ab. Es ist immer dasselbe, wenn ich das Gesicht schon sehe und die Augen, wenn die mich angucken oder die Hand, die mich heute wieder so schlapp drückt. Und all solche Dinge, die bewegen uns dann und dann können wir sagen, Schluss, Feierabend, für mich ist jetzt Finish, aus, vorbei, ich komme nicht mehr, lass doch die hier sitzen und weiter gucken und tun, was sie wollen. Der Geist Gottes aber sagt das Gegenteil. Er sagt, wir müssen durchhalten, dass wir die Versammlung nicht verlassen, so steht es im Hebräerbrief zum Beispiel. 47%, so wurde eine Umfrage gestartet, was denn Pfingsten ist, haben gesagt, Entsendung des Heiligen Geistes. 47% haben das gesagt, also fast die Hälfte. 23% haben gesagt, wir haben keine Ahnung. 15% haben gesagt, die Auferstehung Jesu. 12% Maria Himmelfahrt und 4% Kreuzigung Jesu. Und dann gibt es noch den kümmerlichen 0,0%-Faktor. Die reden dann vom Pfingstochsen. Also das sind so Sachen, die gibt es wirklich. Die haben wir als Kind schon gehört. Hast du schon mal gesehen, der läuft rum wie ein Pfingstochse. Nämlich so bunt. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht albern sein, aber das sind so die Umfragen, die die Menschen heute bewegen. Ohne den Heiligen Geist geht hier gar nichts. Und wenn ich daran denke, was da an jenem Pfingsttag passiert ist, da sitzt so eine kleine Schar zusammen, betet und auf einmal tut sich der Himmel auf und es geschieht etwas, was die Leute, die sich ja zu Jerusalem versammelt haben, ein Feuer sehen, Zungen zerteilt und auf die 12 Jünger runtergehen. Ja, ein Wunder, das hat man doch noch nie gesehen. Und da waren ja alle aus verschiedenen Sprachen da. Ich weiß nicht, wie viel sich Sprachen da aufgeführt werden, wo die Menschen in Jerusalem ja waren. Nicht? Und dann auf einmal fängt ein Petrus an zu predigen und er predigt so gewaltig, dass so die anderen das mitkriegen. Das heißt, der Geist Gottes hat simultan übersetzt. Der hat nie die Sprachen gesprochen, die da waren, ob Mohren oder Syrer oder wie auch immer. Er hat gepredigt und der Geist Gottes übersetzt simultan, dass sich 3000 Menschen an diesem Tag bekehren. Das ist Gemeinde, da entsteht Gemeinde. Ja, was für ein Wunder. Und heute leben wir davon. Meine Lieben, es geht heute um die Frage, die uns hier bewegt. Was ist die Zielvorstellung Gottes mit uns? Wenn wir sagen, wir glauben an den Herrn Jesus, wenn wir sagen, wir glauben an Gottes Wort, wenn wir sagen, wir freuen uns, in der Gemeinde zu sein, dann leitet uns der Geist Gottes. Und wir sind ja nicht umsonst hier, sondern wir sollen ja Frucht bringen. Wir sind ja nicht für uns genügsam, dass wir hier sitzen und sagen, ja gut, wir haben wieder einen schönen Gottesdienst erlebt, das hat uns wieder aufgebaut, sondern wir sollen ja Frucht bringen, unser Leben soll ja was bringen für den Herrn Jesus. Nicht? Darum geht's ja eigentlich. Frucht. Die Zielvorstellung Gottes mit uns ist und der Sinn des Lebens, was ist meine Frucht? Nicht nur Frucht, sondern viel Frucht. Hier steht ja nicht die Früchte aber des Geistes, hier steht die Frucht in der Einzahl. Wissen, haben Sie schon mal einen Baum gesehen? Ich wollte mal sagen, wir haben einen Apfelbaum gepflanzt, ne, mit einer Dreifrucht. Sind drei Äpfelsorten dran? Staunt man, wie die alle so wachsen können an so einem Stämmchen. Da gibt auch eine 5-Apfelbaumfrucht. 5 verschiedene Sorten Äpfel sind dran, die sich, die brauchen nicht bestäubt werden, die bestäuben sich selber. Sowas gibt's heute, haben wir im Garten stehen, so ein Ding. Und ich würde mal gucken, wie das schmeckt, haben wir noch nicht probiert. Aber das ist eine Frucht und trotzdem mehrere Früchte. Verstehen Sie das? Ein Fruchtbaum. Und da hängen die Früchte dran. Aber wir sind als Rebe am Weinstock. Der Weinstock ist Jesus Christus, sind wir eingepflanzt, wenn wir gläubig geworden sind an den Herrn Jesus. Und an dem Punkt bringen wir Frucht. Der eine mehr, der andere weniger. Wir brauchen da nicht an dem Stamm ziehen und sagen, nun komm mal raus endlich, du Frucht. Ich kann nicht in den Garten da hingehen und am Randieschen ziehen und sagen, du beweg dich mal, dass ein größeres wird. Und dann zupfe ich da Dinge noch raus. Nein, ich muss warten. Das ist im Alltag so und das ist im Geistlichen nicht anders. Der eine will nämlich gleich sehr viel sehen und sagt, Menschenskinder, was habe ich wohl für Frucht gebracht? Ich sehe ja nichts. Ja, müssen wir denn immer was sehen? Ja, das muss man nicht, das die Ewigkeit wird's klar machen. Aber wir fühlen, dass der Herr uns gebraucht, jeder auf seine Weise. Das merken wir irgendwie. Aber wir können jetzt nicht sagen, guck mal, ich habe jetzt hier eine Frucht gebracht und das ist hier mein Schwerpunkt und da muss mir einer nachmachen, was ich da alles produziere. Nicht wahr? Guck dir mein Radieschen an und guck dir dein kleines Radieschen an. So geht das nicht. Wir sollen Frucht bringen. Der Jesus hat gesagt ausdrücklich, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. So. Und die Frucht des Geistes ist hier zuerst Liebe. Das ist ein ganz ernster Begriff. Und wir können diese Verse einteilen, indem wir sagen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Das ist alles im übertragenen Sinne eine Entfaltung dieser Liebe. Die Griechen hatten 4 Begriffe für das Wort Liebe. Sie sprachen zum einen von der Storge. Ja, und das war die familiäre Liebe. Die Storge, sagt der Grieche, ist die familiäre Liebe und die mütterliche Liebe. Dann sprachen sie von der Philia. Das ist die Freundesliebe. Ja, Storge, die mütterliche Liebe, familiäre Liebe, dann die Philia, die Freundesliebe, wenn sich Menschen gut verstehen, freundlich miteinander umgehen und verbunden sind. Und dann gibt es im ehelichen Bereich zu finden, Eros. Da wollen wir jetzt heute gar nicht drüber reden, das wissen wir alles, was das ist. So. Und alle 3 Arten, die ich gerade aufgezählt habe, sind Liebe unter Bedingung. Das sind Liebe unter Bedingung. Die mütterliche Liebe, die Freundesliebe, die Eros sind alles Bedingungen, das heißt, liebe den anderen, wenn ein Echo kommt. Ich liebe den anderen, wenn ein Dankeschön kommt. Ich liebe den anderen, weil er auch gläubig ist, zur Gemeinde geht. Wenn du die gleichen Lieder singst wie ich, dann bist du mir sympathisch. Dann können wir miteinander reden. Kommst du aus Oberschlesien und vielleicht auch aus West- oder Ostpreußen, bist du mir sympathisch oder Russlanddeutsche, ganz klar. Aber wehe dem, man hört, ach, der kommt aus Köln. Naja, da ist ja die Jecken los. Und ja, wissen Sie, wir haben manchmal so diese Schubladendenken. Ja, wenn du, dann ist so. Ja, so, da. Das ist unser Leben. So. Und jetzt kommt es. Die Agape. Und diese Agape, von der hier die Rede ist, hat 5 Merkmale. Agape ist Liebe. Und das ist eine Liebe, die nur durch den Geist Gottes geschenkt wird. Die können wir gar nicht machen. Denn diese Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Agape ist eine bedingungslose Liebe. Die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wird in unser Herzen, stellt keine Bedingungen. Das ist Liebe Gottes, die stellt keine Bedingungen. Diese Liebe gibt es in dieser Welt nicht. Wenn ein Mann eine Frau liebt, weil sie eben schön ist und die Maße alle stimmen, sage ich mal, von außen her gesehen, dann kann es sein, dass er eben die äußeren Maße liebt und das, was dazugehört, bis zum Kopf. Aber es muss nicht unbedingt diese Liebe sein. Und wenn sie ihn liebt, weil sie meint, Mensch, der hat ja schon ein Haus und dem geht es auch nicht so schlecht finanziell, ja, dann sind das so äußere Merkmale, sag ich mal, die nicht unbedingt diese Liebe beinhaltet. Das ist immer nur bedingte Liebe. Agape aber liebt ohne Bedingung. Und das ist eine Liebe, die aus einer ganz anderen Welt kommt. Die Agape kommt aus einer ganz anderen Welt. Die hat niemand von Natur. Das können wir nicht. Nicht können Sie einen Menschen lieben, einfach so, der Ihnen absolut nicht passt. Also ich habe da auch Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ich stehe jetzt hier nicht als einer, der sagt, Mensch, das habe ich alles schon in Jahrzehnten meiner Nachfolge längst abgelegt. Ich kann jeden leiden und komme mit jedem aus. Das stimmt doch gar nicht. Aber das will die Liebe Gottes bewirken, die Agape. Das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn wir das können. Mit dieser Liebe wurde die erste Gemeinde gegründet. Das ist die Basis und diese Basis ist Grundlage für die Gemeinde und bleibt bedingungslos. Und ich meine, dass eines der schönsten Beispiele da der Apostel Paulus ist. Jesus sagt diesem Mann von Damaskus, vor Damaskus, warum verfolgst du mich? Und diesen Paulus, ein Verfolger der Gemeinde Jesu, diesem Paulus begegnet Jesus, indem er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er redet ihn mit seinem Namen an. Der Jesus, der alle Macht hat, hätte den Mann so vernichten können, weil er ihn verfolgt hat und bei der Steinigung von Stephanus dabei war und Briefe gesammelt hat, um die Gemeinde zu zerstören, hätte der Jesus sagen können, mit dir kann man nichts mehr anfangen, weg. Er wird zum Völkerapostel. Das ist Liebe ohne Bedingung. Agape. Und ein zweites Merkmal dieser Liebe, sie ist selbstlos. Was hat denn Jesus Christus davon gehabt, wenn er 12 Männer gerufen hat und er geht 3 Jahre mit einem Judas da einher? Was hat er denn davon gehabt? Und weiß, dass ihn Judas verriet und blamiert ihn nicht. Was hätten wir gemacht, wenn wir wüssten, wir arbeiten mit einem zusammen, der uns später mal in die Pfanne haut? Wenn wir das wüssten, wie hätten wir denn da reagiert? Überlegen wir mal, auf der Arbeit. Wenn wir schon wüssten zum Beispiel, wir werden irgendwann mal jemand vor die Brust kriegen, der uns so malträtiert und dann drunter bleiben. Ja, meine Lieben, das können wir von Natur aus nicht. Dazu brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes, der uns dann in der Situation, wo ich vielleicht ausholen will oder meine 45er ziehen möchte, dann sagt der Geist Gottes: Harald, jetzt ist aber Schluss. Auch wenn man sich manchmal tatsächlich vergriffen hat, und ich weiß, wovon ich rede. Aber der Geist Gottes macht einem deutlich: Den Fehler machst du ein, zweimal, aber dann bitte pass auf. Die Gnade Gottes ist, die uns hält. In uns steckt allen Mörder, glaubt mir das. In uns allen stecken Dinge drin, die möchten wir hier gar nicht sehen. 3 Jahre mit Judas zusammen. Und er liefert den Judas nicht ans Messer. Von dem hätten wir uns abgesetzt, aber Jesus erträgt den Judas und lässt sich sogar in Gethsemane von ihm küssen. Ja. Und sagt noch: Freund, was für eine Liebe. Ich wünsche mir, ich hätte so, soll man sagen, 10% von dem, was der Herr Jesus so hatte, also an diesen Fähigkeiten, hätte 10%, die würden mir schon im Moment reichen, versteht ihr? Die würden mich schon reichen, wenn ich was hinkriegen würde und genauso, wie der Jesus in Situationen gehandelt hat, auch so sagen: Komm, Ben Shari, jetzt ist gut und jetzt handel doch so, wie der Jesus dir das vorgelebt hat. Und das ist ja nicht, gerade wenn es darauf ankommt, dunkel, wenn es darauf ankommt. Und nachher sagen wir: Mensch, hätte ich doch das gesagt und hätte ich das gemacht. Nee, ist vorbei. Die selbstlose Liebe Jesu. Was hatte Jesus davon, dass er seinen Jüngern immer wieder sagen musste: Seid ihr denn noch so kleingläubig? Und ein drittes Mal, Merkmal der Liebe, Agape, ist, sie ist opfernd. Die anderen Formen von Liebe, wie eben Storge, Philia, Eros, ist immer auf ein Echo angewiesen, haben wir gesagt. Die Agape, die göttliche Liebe, liebt opfernd. Der Jesus zeigt, was das heißt. Er opfert sich am Kreuz auf Golgatha für uns, damit wir heute hier sind. Durch die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende der Kirchengeschichte, wo sich Menschen bekehrt haben, aufgrund dieser Stellvertretung Christi für uns. Liebe ist opfern, Golgatha ist opfern, das ist eine Liebe, die für Feinde beten kann: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn der Jesus uns sagt als Nachfolger: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, da sind wir alle so klein, vielleicht ist man gar nicht von uns was zu sehen, weil das von der Natur gar nicht geht. Und trotzdem sagt der Jesus und traut dir und mir zu, dass wir das irgendwie hinkriegen, denn sonst wird's ja nicht stehen. Also ich habe mir gedacht, Mensch, wenn dir einer auf die rechte Backe haut, steht ja auch drin, ne, in der Bibel, ob ich in der Lage wäre zu sagen: Na ja gut, dann hier hast du die andere auch noch. Also von meinem Temperament glaube ich das nicht. Ja, das muss man eben so sehen. Wir sind eben, wie wir sind. Menschen mit Schwächen und Fehlern. Und hier werden auch keine vollkommenen Christen gemacht. Oder sollen wir dahin kommen, dass wir jetzt hier vollkommene Frucht tragen, wo jedermann sieht: Menschenskinder, wir sind hier doch die perfekten Christen. Nein, wir sind alle jeden Tag abhängig, im Gebet vor Jesus zu knien und zu sagen: Jesus, bitte lass die Frucht des Heiligen Geistes doch heute sichtbar werden durch mich, wenn möglich. Ihr Lieben, Gott lässt es zu, dass wir in den Gemeinden verwundet werden. Und was macht mancher? Dann haut er ab. die nächste Gemeinde, wo man nicht. Mich auch verwundert, aber es wird nicht lange dauern, kriegen wir wieder eine verpasst. Gott lässt das zu. Warum? Damit wir diese Liebe bekommen, die lieben kann. Und wir sollten viel mehr beten, wenn uns Leute wehtun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr. Und sehr oft weiß der andere wirklich nicht, was er tut. Das ist eine Liebe, die Opfer bringt, die jetzt nicht mehr fragt, was habe ich davon, werde ich auf meine Kosten kommen. Ich denke an den Bruder in der Verfolgung. Das ist Jahrzehnte, ich meine, Wurmbrand hat das mal geschrieben, Richard Wurmbrand. Da ist ein Bruder, ein gläubiger Christ, ins Gefängnis gekommen, um seines Glaubens willen. Und die Gefängnisleute haben gesagt, du musst abschwören, Gott, dann kommst du wieder frei, dann kommst du zur Familie, dann kommst du zu deinen Kindern. Du brauchst nur sagen, ich will die Bibel nicht mehr lesen, ich will nicht mehr beten, ich schwöre Jesus ab und dann ist gut. Dann kommst du sofort nach Hause, hat er nicht gemacht. Und diese Folter, die er dann erlebte, ist, glaube ich, aus dem Indischen kommt das wohl. Dann hat man ihn auf ein Bett festgeschnallt. Und über seinem Kopf war ein Rohr. Und in diesem Rohr war Wasser. Und das tropfte beständig auf seine Stirn. Tack. 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 Da sind andere irre geworden. Nur er nicht, der Bruder nicht. Er hatte keine Bibel mehr zur Hand, aber er hat, als er freigekommen ist, nach Jahren, hat er dieses Zeugnis gegeben, deswegen weiß ich das. Hat er dieses Zeugnis gegeben. Ich hatte die Bibel nicht, aber in meinem Herzen war das Wort Gottes verankert. Der Herr ist mein Hirte und die alten Lieder sind aufgestanden in seinem Herzen und in seinem Kopf. Und er hat das überlebt. Wissen Sie, was das für eine Gnade ist, wenn wir Bibelverse wissen, wenn wir Liederverse wissen, wenn man uns alles nimmt, kann das die Rettung sein? Kann das die Rettung sein? Muss nicht, kann. Ein viertes Merkmal dieser Liebe ist die Gemeinschaftsbildung. Die Agape, die Gottesliebe, hält nämlich nichts von frommen Idealismus. Die erotische Liebe, die egoistische Liebe, das fromme Ich, kann ohne Gemeinde leben, ist klar. Die Agape nicht. Die Agape kommt vom Ich-Bewusstsein eben zum Wir-Bewusstsein. Die Agape will Gemeinschaft. Deswegen sind wir hier. Die Agape will Gemeinschaft. Die göttliche Liebe sucht den anderen, weil sie weiß, ich bin auf den anderen angewiesen. Ich brauche Korrektur. Ich brauche doch die Ergänzung. Ich brauche die Ermutigung. Und wenn es dem Teufel gelingt, eine Gemeinde Jesu aufzusplittern in lauter einzelne Leute, hat er es geschafft. Agape sucht Gemeinschaft. Agape sucht den Austausch. Und ein letztes Merkmal dieser göttlichen Liebe, sie ist schöpferisch. Was konnte Jesu Liebe mit diesen Fischern anstellen? Also ich muss sagen, wenn ich die Bibel lese, im Alten und Neuen Testament, welch einfache Leute waren es, die der Vater im Himmel und Jesus Christus berufen hat. Er beruft jeden, natürlich auch die gebildeten Dr. Gerd Berchemann, wenn der im Zelt stand, damals in der Zeltmission der Deutschen. Mann, da hat er gewirbelt da vorne, da ist dir aber alles durch und durch gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Gerd Berchemann noch kennen. Ein Evangelist durch und durch, ein Paul Deitenbeck durch und durch. Evangelist, 3 Wochen Zeltarbeit. Peter Hane im Zelt, man hat es ihm nachher verboten, weil er zu klar das Evangelium gepredigt hat. Wie konnte Jesu Liebe mit diesen Fischern umgehen? Der Petrus hatte überhaupt keine theologische Ausbildung hinter sich. Und dieser Petrus wird durch den Heiligen Geist so schöpferisch, dass er Dinge schreibt, die nach 2000 Jahren heute noch zu lesen sind durch den Geist Gottes. Überlegt mal, ein Fischer, wo wir sagen, Mensch, er kann doch nur Netze flicken und dann die Fische da rausholen und ein bisschen mit dem Boot rumpaddeln und vielleicht bei Sturm und Wetter auch das richtige Segel setzen oder auch Angst haben, egal wie. Aber man traut ihm doch hier nicht sowas zu. Ja, man traut uns das nicht zu, nee. Diese göttliche Liebe ist so schöpferisch, dass wir durch sie erst zu vollwertigen Menschen werden. Und die Menschen der Bibel waren durchaus nicht immer begabte Leute. Da nimmt sich Gott einen Hirten oder den Petrus oder den Zöllner und die waren wahrhaftig keine Schriftsteller. Was schreiben sie alles? Und wer da liest und richtig liest, der wird vom Geist Gottes erweckt und er merkt, hier haben Gottesknechte durch den Geist Gottes was zu sagen gehabt und auch uns heute. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Gab ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Altes Heilslied, ein Gitarrenlied, das meine Mutter immer wieder uns Kindern vorgesungen hat. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, diese Agape, die bedingungslos, selbstlos, opfernd, gemeinschaftsbildend und schöpferisch ist. Und das Nächste, und wir schaffen das heute alle nicht, ich muss zum Schluss kommen, das Nächste ist, die Frucht des Geistes ist Freude. Ihr Lieben, Freude, das ist doch keine gute Laune hier. Wenn die Sonne scheint, der Urlaub winkt, die Kasse stimmt, dann ist das überhaupt kein Kunststück, froh und fröhlich zu sein, oder? Aber das muss noch lange nicht die Freude des Heiligen Geistes sein, denn die Freude des Geistes ist von äußeren Umständen nicht mehr abhängig. Das ist die Freude des Heiligen Geistes, das ist die Freude, wo man singen kann, wie Paulus und Silas im Gefängnis sitzend, mit wundgepeitschtem Rücken in einem dunklen Verlies und singen. Das ist die Freude des Heiligen Geistes und diese Freude kennt diese Welt nicht. Die kennt eine Erfolgsfreude, aber nicht diese Freude. Und hier beginnen wir vielleicht zu ahnen, wie reich ein Leben sein kann, wenn es erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und jedes Gotteskind hier, egal wie unser Leben bisher verlaufen ist, im Zickzackkurs oder geradlinig oder wie auch immer, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist auf jenen Tag, wenn Jesus, der König aller Könige, wiederkommt. Ist das Pfand. Jesus will dir eine Freude schenken, auch dann, wenn es draußen regnet. Und wenn du merkst, ich werd doch immer älter, und das Gedächtnis, das ist schon so löchrig geworden. Ja sicher, das merke ich ja auch. Ich jetzt nicht, dass alles nur voller Löcher ist, aber so, dass ich denn eben halt auch merke, Mensch, du warst so mal anders, du hast so mal die Welt aus den Angeln gehoben, Menschenskinder, was ist denn heute mit dir los? Guckst in den Spiegel, da denkst du, Mensch, da steht ein Kerl wie ein Baum und dann bist du doch kaputt. So geht's uns doch oft. Da stehen wir und sehen, Menschenskinder, was aus mir geworden? Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Mensch, das Alter drückt. Lass das bloß keinen merken. Ja. Gedächtnis wird nachlassen. Haben wir dann keine Freude mehr? Das ist eben diese unlogische Freude. Und damit ich richtig verstanden werde, natürlich weinen wir auch und gehen durch dunkle Täler. Aber wir werden erleben, wie der Herr mein Stecken und Stab ist. Das kann man nur im Glauben erfahren. welche auf ihn sehen, sagt der Psalmist 34, die werden erquickt. Das ist die Freude des Heiligen Geistes. Lass mich noch den Frieden nehmen. Man kann erst Frieden, man kann auch Frieden mit Gelassenheit übersetzen. Heute gibt es ja so viel Hektik, das wissen wir alle. Kinder gehen aus dem Haus. Wir sind Rentner geworden. Ach ja, ich habe gedacht, Mensch, Rentner. Jetzt schon Rentner werden. Ich wollte ja nie Rentner werden. Also ich wollte mal sagen, ich wollte noch weiter arbeiten. Ich wäre doch noch im Arbeitsverhältnis, weil ich das hätte machen dürfen mit 67 noch und noch darüber hinaus. Und jetzt bist du Rentner geworden und dann noch krank dazu. Ja, Herrschaftszeiten. Und dann die Gelassenheit. Ja, die kann man nur lernen, das kannst du nur lernen. Also von Natur aus können wir das nicht, ich kann das auch nicht und du auch nicht. Die Frage ist es möglich, mitten in der Hektik, mitten im Stress gelassen zu sein? Ja, das ist möglich. War Jesus nervös? Er hatte 3 Jahre Zeit zu wirken. Was hätten wir gemacht, wenn wir nur noch 3 Jahre hätten? Wir hätten einen Terminkalender aufgestellt und genau eingetragen. Ein Schwerpunkt oben in Galiläa, zweitens unten in Judäa, drittens in Jerusalem. Aber einmal ist Jesus in Galiläa, wenig später findet man ihn in Judäa, dann in Samarien. Ist er unsystematisch? Nein. Jesus sagt, oft meine Stunde ist noch nicht gekommen, große Erweckungsbewegung in Kapernaum, die Massen kommen, die Jünger kommen auf Jesus zu und sagen, jedermann sucht dich. Und was sagt Jesus, lasst uns in eine andere Stadt gehen. Überlegt mal, was hätten wir gemacht? Friede. Friede ist die Gelassenheit des Heiligen Geistes, die uns allerdings erst dann geschenkt werden kann, wenn wir wieder neu den Segen der Stille kennenlernen. Damit schließe ich. Ja, perfekt ist von uns keiner hier. Keiner, ich nicht, keiner von uns ist hier perfekt. Wir sind allzumal Sünder, sagt das Wort Gottes, und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht. Allein aus seiner Gnade. Und wenn uns das der Heilige Geist heute mitgegeben hat, was das bedeutet, was wir hören durften, dann sind wir die gesegnetsten Menschen in dieser Welt. Und gerettet sein gibt Rettersinn. Ich denke, wir wissen, wo unsere Schwachpunkte sind. Jeder hat sie von uns, der eine mehr, der andere weniger. Bitten wir den Herrn Jesus Christus, Herr, lass mich Frucht bringen in Geduld und schneid doch an meiner Rebe das weg, bitte, was da wild wuchert. Ja, haben Sie schon mal einen Krüppelweinstock gesehen, so ein ganz verkrüppeltes Gerät da? Wie das aussieht, wenn der beschnitten ist, mein lieber Mann. Ich habe mal so einen Krüppel gesehen. Hast du gedacht, na, was wird da wohl noch draus kommen? Und dann nächstes Jahr hast du die besten Trauben geerntet. Das ist ja, was der Jesus machen muss, auch bei uns oft. Mensch, lass doch mal schneiden. Er tut weh, das ist richtig. Und wir verstehen oft nicht, warum der Jesus jetzt an das Winzermesser ansetzt. Und doch, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, weil wir nach seinem Vorsatz berufen sind. Ihm allein die Ehre. Amen.